Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floro.
Die Herzlichkeit der Menschen, die gigantische Landschaft und Tierwelt. Also Fairbanks hat sensationelle Museen. Du kannst eine Raddampfer-Tour machen. Das ist einer der besten Orte weltweit, um das nördlich zu sehen.
Hallo Holger.
Hallo Florian.
Ja, wo geht's denn dieses Mal hin?
In den äußersten Nordwesten der USA.
Du warst ja gerade da oben in Alaska, oder?
Ja, ich war in Alaska, aber heute geht es konkret nach Fairbanks. Da war ich nicht. Ich war nämlich an der Küste. Fairbanks liegt im Landesinneren. Und ich habe eine absolute Expertin heute zu Gast.
Okay, und wer ist das?
Das ist Elke Brosin. Die hat in Alaska selbst mal gewohnt und ist eine totale Expertin. Ich glaube, die letzten 25 Jahre war sie jedes Jahr mindestens einmal, wenn nicht häufiger, in Alaska.
Na wunderbar, also authentischer geht's nicht.
Authentischer geht's nicht, es wird bestimmt lebendig werden. Ich freue mich drauf.
Und ich auch.
Willkommen zu Meine Reise USA, dem Amerika-Podcast von Meine Reise. Und bei uns ist eine absolute Kennerin des äußersten Nordwestens der USA, Elke Brosin. Hallo.
Hallo, Holger.
Ja, Elke, du bist, ich habe es gerade schon gesagt, eine absolute Kennerin und bist auch gerade zurückgekehrt von einer Reise aus Alaska, aus Fairbanks. Denn heute geht es vor allem um Fairbanks, das Tor zu Alaska, das Herz von Alaska. Du bist aber vor allem deshalb eine Kennerin, weil du dort selbst gelebt hast. Magst du das kurz mal erzählen, wann das war, worum es da ging, warum, was verschlägt eine Norddeutsche nach Alaska?
Das war zu meinen Studienzeiten, als ich dort eine unbezahlte Praktikumsstelle angenommen habe.
Und wo genau warst du?
Ich war direkt in Juneau, Alaska, der Hauptstadt, in Südost-Alaska.
Im Südost-Alaska und nebenbei gesagt, eine von zwei Hauptstädten von US-Bundesstaaten, die nicht auf dem Landweg erreichbar sind, sondern nur per Flugzeug oder per Schiff.
Ja, ganz genau. Ja.
Und das hat dich damals offenbar so gefesselt, dass du jetzt mittlerweile für Fairbanks in Deutschland seit ungefähr 20 Jahren unterwegs bist, zuständig bist.
Ja, genau.
Ja. Was war der Reiz so?
Also es war einfach die Herzlichkeit der Menschen, die mich dort willkommen geheißen haben und natürlich die gigantische Landschaft und Tierwelt. Die hat mich unheimlich in Bann gezogen und Alaska ist, also wir sind irgendwie seitdem unzertrennbar miteinander verbunden.
Sehr schön. Ja, ganz kurz zur Einordnung, ich habe es vorher schon gesagt, äußerste Nordwesten der USA. Alaska ist ja auf dem Landwege gar nicht mit den USA selbst verbunden, sondern hängt quasi so ein bisschen an Kanada dran, kann man so sagen, oder?
Ja, man muss ja erstmal ein Stück weit durch Kanada
durch. Man muss ein ganzes Stück durch Kanada durch, auf dem Landweg oder eben auf dem Seeweg oder man fliegt. Was muss man sonst noch so ganz generell über Alaska wissen und dann über Fairbanks? Was fällt dir dazu als erstes ein?
Also, dass Alaska nicht ganzjährig kalt ist. Also, dieses Vorurteil hält sich einfach wahnsinnig zäh, dass Alaska ein Kühlschrank ist, ganzjährig. Und das stimmt aber einfach nicht. Sondern Alaska ist so groß, es hat sogar verschiedene Klimazonen. Und man kommt tatsächlich auch sehr leicht hin
vom Land aus. Super, dazu kommen wir nachher noch zu den Details. Du hast es schon gesagt, es ist riesig groß. Es ist der mit großem Abstand der größte US-Bundesstaat, der, ich glaube, ist größer als Deutschland, ne? War das nicht so?
Fünfmal so groß wie Deutschland.
Fünfmal so groß wie Deutschland. Das sind so Dimensionen, die man sich immer gar nicht vorstellen kann. In den USA ist alles größer, aber Alaska ist dann nochmal größer als alles andere, als jeder andere US-Bundesstaat. An zweiter Stelle kommt dann irgendwann Texas, aber ganz, ganz weit dahinter. Ja, wir wollen heute über Fairbanks reden und die Stadt hat auch den Spitz und den Beinamen Golden Heart City. Warum denn das? Was hat damit auf sich?
Ja, na, zum einen wurde Fairbanks in der Goldrauschzeit gegründet, denn durch die Goldfunde ist Fairbanks überhaupt entstanden und 1902 war das, als Felix Pedro dort Gold gefunden hat. Golden Heart auch deshalb, weil Fairbanks sehr zentral innerhalb des Bundesstaates gelegen ist, in Zentral-Alaska und das Goldene Herz kommt auch vor allen Dingen durch die Herzlichkeit der Einwohner.
Mhm.
Der Fairbanksens, wie man sie nennt.
Wie kann man die erleben, die Herzlichkeit der Einwohner? Ist das etwas, begegnet einem das im Alltag? Begegnet einem das als Urlauber, als Besucher? Ich meine, du bist ja schon fast Ehrenbürgerin. Für dich ist das vielleicht normal. Aber ist es etwas, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch erleben können, wenn sie eine Alaska-Reise planen, wenn sie dort vor Ort sind?
Also ich denke schon, dass man das erleben kann, zumal auch viele Leute, die auch Tourismus arbeiten, Tourenanbieter, Hoteliers und so weiter. Also jeder, der in Zentralalaska lebt und zu Hause ist, der ist auch leidenschaftlich vor Ort. Denn die Klimabedingungen sind jetzt nicht so unbedingt, also man muss schon wirklich mögen, dort zu leben, denn es sind heiße, trockene Sommer, aber auch kalte, trockene Winter. Das heißt, die Temperaturspanne zwischen Sommer und Winter ist schon recht groß. Aber für mich kommt die Herzlichkeit einfach auch dadurch, weil dort eine unheimlich hohe Konzentration an Menschen leben oder lebt, die eine Leidenschaft für irgendwas haben. Also du findest dort Nordlichtfotografen, genauso wie Musiker, einfach die inspirierende Landschaft und das Nordlicht oder was auch immer, die Forschung, ne? Da gibt es auch eine Universität in Fairbanks. Das hat einfach einen unheimlichen Reiz für viele Menschen.
Bin ja auch gerade zurückgekehrt von einer Alaska-Reise, allerdings eine andere Gegend, nämlich Südost-Alaska, einer Kreuzfahrt. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Menschen auch im Umgang untereinander sehr herzlich sind. Also das ist alles, das hat dieser Community-Gedanke, der ist vielleicht auch gerade in diesen teilweise unwirtlichen klimatischen Bedingungen und der Wildnis, wenn man es mal ganz, ganz plump ausdrückt, die Community ist da schon sehr stark. Die Menschen halten zusammen, man kennt einander, man schätzt einander, man redet miteinander und man lebt nicht einfach aneinander vorbei.
Ja, und was ich auch immer wieder beobachte, ist, man sorgt sich auch umeinander. Also man, ne, allein schon auch, das sind einige Grundregeln, auch wenn man dort wandern geht oder so, man sagt Bescheid, wann man, wo man hingeht, wann man plant, zurück zu sein. Also für den Fall, dass doch irgendwie was passieren sollte, dass jemand Bescheid weiß. Und was ich eben auch immer, das bringt auch immer gleich so ein Lächeln auf mein Gesicht, wenn ich daran denke, dass die Leute sich auch so unheimlich gut selber unterhalten können. Ne? Die warten jetzt nicht, bis die Popstars von sonst wo dort reinkommen, weil das ist, Alaska ist eher jetzt nicht so der Konzert-Hotspot, sondern die sind selber extrem kreativ.
Du findest dann eben auch mal einen Pub, eine Bar, wo dann eben jemand ein regionaler Musiker spielt und zur Gitarre greift. Und das ist dann auch immer, und auch mit toller Qualität dann. Ne? Das ist,
ja
genau.
Genau.
Auch schön. Also das klingt schon mal nach tollen Rahmenbedingungen für einen Alaska-Urlaub, für einen Urlaub, der dann in Fairbanks beginnt. Lass uns vielleicht mal erstmal den Leuten erzählen, was Fairbanks selber bietet. Also wenn ich jetzt nach Fairbanks gehe, und normalerweise ist es ja so, ich komme an und dann möchte ich vielleicht auch mal die ersten 1-2 Tage zumindest direkt dort verbringen, einfach mal sehen, was hat diese Stadt zu bieten, kulturell, von der Natur her, von den Aktivitäten her. Was würdest du da vorschlagen, was sollte man auf keinen Fall in Fairbanks verpassen?
Also Fairbanks hat sensationelle Museen. Das Museum of the North ist ein Highlight definitiv. Und auch das Fountainhead Antique Automuseum. Es gibt auch für Freunde der Fluggeschichte. Also Alaska ist ja so riesig, dass es sehr viel auch mit Kleinflugzeugen bereist wird. Und wer sich da so ein bisschen für Aviation interessiert, für den ist, der findet da in Fairbanks eben auch.
Das Fountainhead Museum, wenn ich da kurz eingrätschen darf, das erinnere ich mich auch. Mein letzter Fairbanks-Aufenthalt ist schon 10 Jahre her. Aber eine großartige Kollektion von, wir sagen Oldtimer, die Amerikaner sagen Vintage Cars. Also wer sich da interessiert, wird da fündig und eben nicht nur irgendwas, was man jetzt direkt mit Alaska verbindet, sondern aus den ganzen USA, ich glaube sogar international. Absolut. Und vor allem, ganz ehrlich, das habe ich in Alaska nicht erwartet. Das habe ich in Fairbanks nicht erwartet, ein Oldtimer-Museum zu finden dieser Qualität und Quantität. Also das.
Ja, also das flasht auch wirklich jeden, der da hinkommt, weil man es eben nicht erwartet. Es ist aber ein wirklicher Juwel, also wenn man dann schon in Fairbanks ist.
Ja, und das ist trotzdem etwas, wo ich jetzt sage, würde ich in Fairbanks nicht erwarten. Aber ich meine mich zu erinnern, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit so einer Art ist so eine Art Raddampfer auf dem Fluss, ja, von China rüber zu
ja, fahren. Genau. Du kannst eine Raddampfertour machen, wo du auch ein bisschen was erfährst zum Leben im hohen Norden, also zum Lebensstil. Und es ist sehr, sehr informativ, die Tour. Dauert so 4 Stunden. Und du kriegst so einen richtig guten Rundumblick, wie die Leute auch am Fluss, entlang des Flusses, des China-Flusses, der durch Fairbanks fließt, leben. Auch ein Aspekt der Ureinwohner und wie man so unterwegs ist mit Schlittenhunden oder mit einem Wasserflugzeug oder so.
Das lohnt sich auf jeden Fall.
Das lohnt sich ja, auf jeden Fall.
Erinnere ich mich dran. Und ich erinnere mich noch an eine weitere Sache, und du hast das vorhin in einem Nebensatz erwähnt. Goldrausch, Goldfunde. Ich glaube, man kann auch irgendwo an der Dredge-Nummer so und so viel, kann man Gold waschen, ne? War das nicht so?
Ja, da kannst du auch eine Tour machen, auch so einen halben Tag, so 3-4 Stunden dauert das. Und da erfährst du auch unheimlich viel über die Historie des Goldrausches in der Gegend. Du wirst selber unterwiesen im Goldwaschen und es wird auch dafür gesorgt, dass du ein paar kleine Goldflöckchen mit nach Hause nehmen kannst.
So ein kleines Souvenir braucht man ja auch. Die schönsten Souvenirs sind.
Kannst du die Schlüsselanhänger draus machen für dein Auto oder Ohrringe für deine Freundin oder was auch immer.
Und die schönsten Souvenirs sind immer die, die man sich hart erarbeitet hat und
ja,
nicht
ja,
einfach
irgendwo. Das ist da auf jeden Fall der Fall, ja.
Großartig. Was gibt es in Fairbanks sonst noch, was ich also direkt in oder an der Stadt nicht verpassen sollte? Gibt es irgendwas, von dem du sagst, das ist irgendwie, das hat dich besonders beeindruckt oder das sollte man auf jeden Fall mitgenommen haben?
Ich empfehle auf jeden Fall auch das Morris Thompson Kultur- und Besucherzentrum, auch für weitere Planungen von Ausflügen in die nähere Umgebung, Wandertouren und so weiter. Und was ich auch sehr schön finde, sind die Wandmalereien. Wir haben auch leckere Restaurants in der Stadt, und die man nicht verpassen sollte. Ein Eismuseum in der Stadt, was auch was Besonderes ist, denn im Winter spielen die Eiskulpturen in Fairbanks eine große Rolle. Das heißt also, auch für Sommergäste ist das, kriegt man da schon mal so einen kleinen Einblick, was Fairbanks im Winter zu bieten hat.
Und du hast mir vorher kurz, wir haben uns natürlich vorher ein wenig unterhalten, erzählt, etwas Besonderes in Fairbanks sind die Kraniche. Die sind direkt in der Stadt,
grenzwertig. Ja, in Creamers Field. Also das war tatsächlich einer der Highlights meiner jüngsten Reise nach Fairbanks. Als ich da ankam, das war Ende August, waren gerade die Kanada-Kraniche dort. Und ich bin Kranich-Fan, muss ich dazu sagen. Also das sind die Tänze der Lüfte und Tänzer der Lüfte. Und mich fasziniert das einfach. Und die dann auch leibhaftig und nah vor allen Dingen zu sehen, direkt in Downtown Fairbanks, Creamers Field, wie gesagt.
Ja, und viele, ne?
Viele. Es gibt sogar ein Festival, Sandhill Crane Festival.
Ja.
Findet immer Ende August statt. Also wer jetzt ornithologisch interessiert ist von den Zuhörern, dem kann ich das wärmstens ans Herz legen. Der wird da definitiv auf seine Kosten kommen.
Und als kleinen Appetizer hören wir jetzt kurz mal den Schrei der Kraniche. Ja, das waren die Kraniche am Creamers Field. Du hast vorhin schon, liebe Elke, erwähnt, dass Thompson Center hieß es, richtig?
Morris
Thompson Center, wo man Aktivitäten, wo man Ausflüge auch buchen kann und planen kann. Vielleicht wäre das ein schöner Punkt, auch noch mal darüber zu reden. Fairbanks, das Herz, das goldene Herz Alaskas. Wohin kann ich überall unterwegs sein? Was gibt es für Möglichkeiten?
Also gleich um die Ecke, 20 Kilometer von Fairbanks entfernt, haben wir den alaskanischen Weihnachtsmann in North Pole, Alaska. Also ich verschicke von dort immer meine Post, weil ich ganz toll finde, dass meine Post den Stempel nach Pole, Alaska kriegt.
Und das ist ein ganz Jahresweihnachtsmann.
Der ist das ganze Jahr. Es gibt sogar ein Hotel in North Pole, Alaska. Das ist ganzjährig in Weihnachtsdeko. Da steht der Weihnachtsbaum und so weiter.
Und wie man das aus den USA kennt, gibt es wahrscheinlich dann auch daneben einen Weihnachtsshop, wo ich ganzjährig Kugeln und alles Mögliche.
Bis zum Umfallen. Du kannst alles kaufen, was du willst. Und Santa, habe ich auch schon gesehen oder erlebt, nimmt auch Videos auf. Also du kannst da auch hingehen. Und wenn du jetzt Enkel, Freunde, Kinder beglücken willst, die jetzt gerade nicht mit dir in Alaska sind, nimmt Santa da auch eine Botschaft auf, die du dann Weihnachten dem entsprechenden Kind vorspielen kannst.
So,
also
ja.
Der Santa, der ist da echt gut zugange.
Das wusste ich nicht. Das ja toll.
Ja, er geht auch mit der Mode. Also
ja.
Hat sich da auch schon umgestellt.
Sehr, sehr schön.
Nee, und was man sonst noch machen kann, also Fairbanks ist das Tor zum Denali, zum höchsten Berg Nordamerikas.
Und auch zugleich Nationalpark, ne? Denali ist ein Nationalpark.
Genau.
Ja.
Denali, ja, Nationalpark. Und natürlich ist Fairbanks das Basislager, der Ausgangspunkt schlechthin für die Erkundung der arktischen Region Alaskas.
Wie weit kann man da, also was werden da für Ausflüge angeboten? Wie weit kann man Richtung Arktis?
Also du kannst, wenn du wenig Zeit hast, in einem halben Tag mal bis zum, über den Polarkreis fliegen, ein kleines Dorf über den Polarkreis besuchen, erfährst auch von dem Lebensstil der Einwohner dort und das ist sehr interessant. Ich empfehle immer eher einen Ganztagesausflug, weil du dann auch noch so eine Vogelperspektive kriegst und zurück den Dalton Highway erleben kannst. Sehr interessant zu erleben. Das kann auch je nach Jahreszeit eingebunden werden in Nordlichter-Tour mit Polarkreisüberquerung und so weiter.
Und das macht man aber sinnvollerweise mit dem Flugzeug, mit einem kleinen Flugzeug, ne? Oder gibt es auch...
Ja, es gibt kombinierte Sachen, ja, wo du mit einem kleinen Flugzeug eine Strecke fliegst und per Straße auf einer geführten Tour zurückkommst.
Okay. Und wie weit ist das mit der, also kilometermäßig, kannst du da was sagen? Also mehrere Stunden wahrscheinlich.
Ja, auf der Straße bist du so 5-6 Stunden schon gut unterwegs. Und
das ist dann der berühmte Dalton Highway.
Das ist der berühmte Dalton Highway.
Der nichts mit Lucky Luke zu tun hat, habe ich mir sagen lassen.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Jetzt bringe ich dich aus dem Konzept, nein. Ja.
Nee, aber das ist wirklich eine der letzten Abenteuerstraßen und du kannst das auch als Selbstfahrer machen.
Ja.
Also es gibt wirklich auch Leute, die das gerne als Selbstfahrer machen. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, 4 Tage für den gesamten Trip bis nach Dead Horse, so weit nördlich kommt man.
Ja.
Und das ist kurz vom Arktischen Ozean und mit einem Zwischenstopp, also Coldfoot, es sind auch interessante Namen, die da oben so kursieren.
Coldfoot.
Dead Horse, Coldfoot. Ja. Coldfoot ist so auf halber Strecke, das ist so ein Stopp, den man unbedingt mal einlegen soll. Da könnte man übrigens auch übernachten.
Und der Dalton Highway, ist ja asphaltiert oder ist es eine Gravel Road oder Riesstraße?
Teils. Also der wird natürlich auch in Schuss gehalten, weil das die Versorgungsstraße der Trans-Alaska Pipeline ist. Und ist aber teilweise Gravel und teilweise asphaltiert.
Und habe ich auch dann kein Problem damit, dass, wenn ich jetzt einen Mietwagen, sagen wir mal, buche, wenn man in Alaska einbucht, dann ist das wahrscheinlich mit,
nee,
oder?
Das ist ein gutes Stichwort. Also es ist schon wichtig, dass man beim Anmieten von einem Fahrzeug, also wer das wirklich vorhat, da fragt, ob der Dalton Highway mit genehmigt ist. Hm. Aber es gibt durchaus Anbieter, die das mit dabei haben.
Ich glaube, es gibt sogar bei den Campern einen Anbieter, Go North, ist das der grundsätzlich sowas inkludiert, weil die eben spezialisiert sind auf Alaska. Das ist dann sozusagen Teil des Paketes.
Genau, und da sind eben auch wirklich gute, also es ist eine gute Fahrzeugflotte und du hast eben auch wirklich landschaftlich traumhafte Straßen. Der Denali Highway zählt auch mit zu den Highways, wo du eben ein spezielles Fahrzeug brauchst mit einer speziellen Versicherung.
Stichwort Denali nochmal, was macht den höchsten Berg Nordamerikas so besonders? Was ist, also abgesehen davon, dass es der höchste Berg Nordamerikas ist?
Ja, der ist einfach so massiv, ne? Der schafft so sein eigenes Wettersystem und vielleicht enttäusche ich jetzt so ein paar Zuhörer, aber nur ein Viertel aller Alaska-Besucher sieht den Mount Denali in seiner vollsten Schönheit, weil da eben einfach sein Wetter.
Weil Wolken und Nebel dann den Gipfel einhüllen sozusagen.
Ja.
Kann man da ein Stück hoch oder überhaupt, wie ist dazu?
Ja, also du kannst Sightseeing, also Rundflüge machen und um den aus der Luft zu sehen, aber so richtig als Bergsteiger, da musst du dich schon ganz anders vorbereiten.
Nee, das ist klar, aber ich dachte, es gäbe vielleicht auch Touren, wo man irgendwie auf einer, vielleicht gibt es eine Straße zu einem Zwischenlager oder sowas.
Nee, also du kannst in den Park reinfahren auf der Straße, wo du den sehen kannst, aber du kommst jetzt nicht so dicht dran. Also da wäre eher Talkeetna, dann das ist so das der Treffpunkt, der, wenn man die Bergsteiger, wenn man da das Flair so ein bisschen mit erleben will, die beginnen ihre Tour, Bergsteigertour tatsächlich in Talkeetna.
Das ist am Rande
der südlichen Seite.
Am Rande des Denali dann, genau. Ja genau. Südlich von Denali. Gut. Während Fairbanks, wenn ich mich recht erinnere, nördlich ist.
Ganz genau.
Wie komme ich hin? Entweder mit dem Mietwagen oder gibt es welche Möglichkeiten? Gibt es auch organisierte Touren wahrscheinlich, ne?
Um zum Denali?
Zum Denali von Fairbanks.
Also von Fairbanks kannst du mit dem Auto fahren, ganz normal mit dem Mietwagen oder Wohnmobil, je nachdem. und bist in 2 Stunden da, wenn du durchfährst und nicht noch für Fotos anhältst, was aber oft der Fall ist. Aber in 2 Stunden, also sind 200 Kilometer von Fairbanks aus. Oder du fährst mit dem Zug in 4 Stunden. Mhm. Ist auch eine sehr schöne Variante.
Klingt gut. Können wir nachher nochmal drüber reden. Das Thema Alaska Railroad, haben viele vielleicht schon mal gehört. Gib uns nochmal bitte eine kleine Idee davon, wie sieht Alaska in dem Bereich in und um Fairbanks, nehmen wir den Denali mal mit dazu, landschaftlich aus. Also wir wissen jetzt, es gibt den Denali, den größten Berg. Ist es jetzt, muss ich mir das alles vorstellen, als Tundra oder also eher kleinwüchsige Pflanzen oder kann man da so was dazu sagen, dass die Leute sich so ein bisschen auch da darauf einstimmen können?
Das variiert natürlich auch, wo du bist, ne? Denn, also der Denali, also der hat schon eher auch alpine Tundrengebiete, auch wenn du nach Norden fährst von Fairbanks in die Arktis, hast du so Bäume, irgendwann hört es dann auch auf, da steht dann der letzte Baum, weil du einfach zu weit nördlich auch bist für die Wuchsbedingungen der Bäume. In der arktischen Teil Alaskas ist auch Dauerfrostboden natürlich, der die Vegetation beeinflusst und dadurch hast du eben mehr so die kleinen Flechten und Moose und
Aber ich glaube, die
kleinwüchsige Vegetation.
Aber im Denali ist man schon auch ziemlich, gibt es auch Wälder, ne?
Also wenn du so reinfährst, wo auch die Elche sich vorwiegend aufhalten, die sind dann schon eher so in diesen bewaldeten Gebieten. Die Grizzlies siehst du dann eher dann im Park, auf den freien Flächen. Und ist natürlich auch schön, die sind dann da so unterwegs, dass du auch gut gucken kannst.
Da haben wir so in so einem Nebensatz mal erwähnt, dass es auch Elche und Grizzlies nicht gibt. Finde ich auch, ist für viele Leute auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, nach Alaska zu reisen. Wo kann ich denn Tiere sehen? Also Denali ist schon mal ein Tipp. Gibt es sonst in und um Fairbanks, die Kraniche haben wir schon erwähnt, gibt es da noch Wildlife? Gibt es da noch einen Tipp, wo man was sehen kann?
Naja, sie geht so direkt in der Stadt.
In der Stadt ist nicht, aber...
Jetzt nicht, ne. Aber... Also auf dem Weg zu den heißen Quellen von China Hot Springs, das ist ein sehr beliebtes Gelände für Elche. Also ich war jetzt tatsächlich, war einer meiner anderen Highlights auf meiner letzten Reise, dass wir da waren wir früh tatsächlich auf dem Weg zum Flughafen und haben in den Morgenstunden dort die Elche direkt im Wasser stehend beim Fressen beobachten können. War natürlich auch traumhaftes Licht so am Morgen und
schön.
Und die Elche sieht man aber auf der China Hot Springs Road, so heißt sie auch, die Straße, tatsächlich häufig.
Super, auch das ein toller Tipp. China Hot Springs vielleicht noch erläutern, heiße Quellen, sagtest du schon. Da kann man noch selber dann baden gehen?
Ja, das sind natürliche heiße Quellen, dort kann man auch übernachten.
Ja.
Und
kann auch als Tagesbesucher die nutzen?
Du kannst als Tagesbesucher dahin kommen oder eben auch mit Übernachtung.
Ist ja auch ein schönes Kontrastprogramm, ne? Bei einem insgesamt ja eher kalten, okay, Sommer nicht, aber wenn es jetzt um die Übergangszeit geht, wird es schon ein bisschen kühler. Alaska sind vielleicht halt heiße Quellen, mal eine schöne Abwechslung.
Ja.
So, vor allem etwas, was ich ehrlich gesagt auch mit Alaska niemals verbunden hätte, dass es da heiße Quellen gibt. Also es ist nicht alles
kalt. Ja, also du musst die Badehose einpacken, wenn du nach Alaska fährst.
Ja, siehst du, das ist ganz gut. Wichtiger Tipp, ja, was packen wir ein? Die Badehose. du hattest doch mir neulich erzählt von einem Trip, da geht es auch, glaube ich, ging es auch ein bisschen in die Arktis. Ihr wart auf dem Kajak unter Kanu, auf dem Kanu, auf dem Boot unterwegs.
Schlauchboot
unterwegs, ja. Mit einem auch sehr interessanten Guide. Magst du das mit euch?
Ja, der hat uns einfach überrascht, indem er da auf einmal anfing, Opern-Arien zu trällern, in deutscher Sprache vor allem.
In deutscher Sprache. Und das wollen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht vorenthalten.
Als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen.
Ja, also ein deutsches Liebeslied. Ich weiß gar nicht, ob es von Schubert ist oder von wem auch immer, aber etwas, was, und da muss man so sagen, das war ja kein deutschsprachiger, das war ein amerikanischer, ein
alaskanischer
Guide. Ne? Also das ist auch, das passt irgendwie ganz gut. Das war auch immer mein Eindruck bei meinen wenigen Alaska-Reisen bisher. Herzliche Menschen und auch oft originelle Menschen, also
sehr originell, ne?
Also ja. Wirklich die so ein bisschen aus der Rolle fallen im positiven Sinne, also die, an die man, wo man sich auch an die Begegnungen dann sehr schnell wieder erinnert und sehr lange daran erinnert. Ja, etwas anderes, wir haben es vorher in einem Nebensatz erwähnt, Alaska hat viele Ureinwohner. Und da gibt es viele Möglichkeiten, etwas über die zu erfahren, auch Begegnungen mit denen sind möglich. Es gibt aber vor allem ein Event, an dem ich auch schon mal ja nicht teilnehmen durfte, sondern ich es besuchen durfte. Magst du darüber was erzählen?
Ja, und zwar ist das die World Eskimo Indian Olympiade, die jedes Jahr in Fairbanks stattfindet und das schon seit über 60 Jahren. Es ist immer im Mitte Juli, also für Reisende, die im Sommer nach Alaska kommen, was so der typische Reisezeitraum auch ist, ist das sehr empfehlenswert, dort mal vorbeizuschauen, denn das ist so eine Mischung aus Kultur- und Sportveranstaltung, aber Sportdisziplinen, die man dort sieht, die stammen vom Überlebenskampf im hohen Norden und sind unheimlich eindrucksvoll zu erleben. Und man kommt einfach extrem hautnah an die Ureinwohner ran. Also nicht nur an die Ureinwohner selber, man kann da mit jedem Athleten auch ins Gespräch kommen. Das wirst du vielleicht noch aus eigener Erfahrung dich erinnern. Oder auch sind natürlich auch Kunsthandwerkler dann da vor Ort und es wird getrommelt, es wird getanzt. Und also ja, es ist eine für mich eine der sensationellsten oder herausragendsten Veranstaltungen auch. Und vor allen Dingen, es ist nicht touristisch, weißt du? Es ist einfach, es ist wirklich, diese Veranstaltung dient der Pflege der Kultur der Ureinwohner. Und da treffen sich Jung und Alt und teilweise sind da Teilnehmer auch aus Grönland und die dann auch wirklich international da hinkommen und ihre Verwandten einmal im Jahr sehen auf diese Art und Weise.
Weil das sind ja die World Olympics. Es sind praktisch alle indigenen Communities aus dem Norden, aus den Nordländern dort eingeladen. Und vielleicht, um einen kleinen Teaser zu geben, was die Sportarten angeht, ich erinnere mich an eine sehr interessante Art des Hochsprungs, wo man das auch sonst nicht gesehen hat. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es muss man einfach wirklich gesehen haben. Ich kann es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur empfehlen. Oder es gibt eine Disziplin, bei dem die Athletinnen und Athleten einen schweren, eine Art Stein, ein Gewicht am Ohr hängend tragen, über eine bestimmte Strecke tragen müssen, was natürlich vermutlich sehr schmerzhaft ist. Aber es dient eben, du hast gerade gesagt, das hat alles traditionellen Ursprungs. Es geht darum, das sind Techniken, die für das Überleben in der Wildnis wichtig waren, also Schmerz auszuhalten, Ausdauer durch Stehvermögen und das wurde damit abgefragt quasi.
Ja.
Ja. Also,
und es ist auch schön zu sehen, dass einfach da auch Jung und Alt miteinander also quasi ihre Kräfte messen. Also da wird nicht nach Männlein, Weiblein oder Altersgruppen unterschieden. Das war für mich interessant. Ich war letztes Jahr wieder auf der Veranstaltung und das fand ich sehr bemerkenswert.
Und ich fand auch toll diese Offenheit, dass man auf der einen Seite dort die indigenen Sportler und Kulturträger untereinander waren, miteinander ihre Community Dinge gemacht haben. Und auf der anderen Seite, man fühlte sich aber nicht dann nur als reiner Besucher, sondern man fühlte sich als Gast. Also man war wirklich, weil man mit war dabei, man konnte, du hast es vorher schon gesagt, man konnte mit denen reden, man konnte die wirklich aus nächster Nähe auch bewundern für ihre teilweise sportlichen Höchstleistungen, das muss man wirklich sagen. Und du hast eine Sache gesagt, und da wollen wir jetzt doch noch eine kleine Kostprobe, eine kleine Hörprobe nochmal geben. Es gibt immer auch die Möglichkeit, dann dort Tänzen und Gesängen beizuwohnen. Und wir haben, du hast uns was mitgebracht von den World Eskimo Indian Olympics. Und da wollen wir jetzt ganz kurz mal reinhören. Ja, also wenn da nicht jeder sich sagt, beim nächsten Mal, wenn ich im Sommer in Alaska bin, bin ich in Fairbanks bei den Olympics. Ist es eigentlich schwer, da an Karten ranzukommen? Nee,
also du gehst da einfach hin oder manche Veranstaltungen sind auch kostenfrei.
Also es ist nicht wie bei den normalen Olympischen Spielen, wo die Plätze ausgelost werden. Also man hat gute Schuhe, muss also auch nicht groß vorher buchen, sondern geht einfach hin und dann geht das los. Toll. Ja, super. Ja, Mensch, fantastisch. Was gibt es ganz noch Wichtiges sonst noch? Ich glaube, Alaska, wir haben ein wichtiges Event haben wir jetzt genannt. Es gibt ein Event, das kehrt immer wieder zu bestimmten Zeiten. Du ahnst vielleicht schon, worauf ich anspiele. Es ist ein Himmelsevent.
Ja, und dann weiß ich, worauf du anspielst.
Dann erzähl uns mal was.
Ja, das ist das Nordlicht, die Polarlichter. Ja. Fairbanks ist tatsächlich einer, und die Gegend um Fairbanks ist einer der besten Orte weltweit, um das Nordlicht zu sehen. Und das hat einfach was mit unserer geografischen Lage zu tun. Zum einen befinden wir uns direkt, also ich, du merkst schon, ich sage wir, weil ich bin zwar kein Fairbanks-Einwohner, aber ich fühle mich fast so. Und also wir befinden uns direkt unter diesem sogenannten Aurora Oval, also diesem Ring, wo die Nordlichter auch auf der Nordhemisphäre auftreten. Und das Besondere an Fairbanks ist und der Gegend, dass wir im Landesinneren sind. Also nicht entlang der Küsten. Und das hat einfach den Charme und Vorteil, dass wir weniger Wolken am Himmel haben. Und wir sind auch noch abgeschirmt im Norden vom Arktischen Ozean durch die Brooks Range. Das ist eine große Gebirgskette, die uns in Ost-West-Richtung schützt vor der feuchten Luft des Arktischen Ozeans, und die Alaska Range mit dem höchsten Berg Nordamerikas, die uns vor der Feuchtigkeit des Pazifiks schützt. Also insofern sind das sensationelle Bedingungen. Und die Nordlichtersaison ist schon vom 21. August bis 21. April. Das heißt, schon als Spätsommergast kannst du da gut die Nordlichter sehen. Es sind angenehme Temperaturen bei 17, 20, 21 Grad, so um den Dreh.
Während
also sehr, sehr angenehm.
Man kennt das ja aus anderen Destinationen. Ich glaube, in Norwegen und so ist es so, dass man da, glaube ich, nur im Winter das dann sieht und wo es dann doch etwas ein wenig bibbern muss. Und hier kann man eben bei sehr angenehmen Temperaturen die Nordlichter, das Aurora Borealis, um mal ein Fremdwort einzuwerfen, genießen. Und das macht man das aus der Stadt raus oder gibt es da bestimmte Beobachtungen?
Ja, also wir haben zum Beispiel auch ein Aurora-Tracker, das ist so eine Echtzeitvorhersage auf unserer Webseite, wo die Kunden auch gerne hingehen können. Und wir haben eine eigens dafür gedachte Broschüre entwickelt, die Aurora Viewing Map und Guide, also so ein Faltblatt ist auch auf unserer Webseite zu finden, wo du nochmal Punkte siehst, eine kleine Karte, wo eben gute Beobachtungspunkte sind in und um Fairbanks für Selbstfahrer. Aber ich empfehle wirklich auch tatsächlich das Tourenangebot. Wir haben sehr, sehr viele Tourenanbieter in der Stadt die sind unter anderem eben auch alle gelistet in unserem Fairbanks Winterguide.
Und Tageszeit, ist es immer so gegen Mitternacht ganz gut oder was?
Also die Touren beginnen meistens gegen 10 Uhr und Gäste werden dann auch häufig vom Hotel abgeholt oder wenn man eben nicht als Selbstfahrer jetzt irgendwo hinfährt. Und zu Ende gehen die dann so meistens gegen 3, 4 Uhr morgens.
Genau, danach heißt es dann erstmal ausschlafen. Toll.
Ja.
Ach. Und kann man das sagen, dass, also sicherlich gibt es keine Nordlichtgarantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ hoch, dass wir welche sehen.
Die ist tatsächlich sehr hoch und wir sagen wirklich, also wenn du an 3 Tagen so, beziehungsweise 3 Nächten besser gesagt, hintereinander in Fairbanks auch aktiv draußen bist und unterwegs bist, natürlich schon ein bisschen entfernt von den Lichtern der Stadt, weil du dann das natürlich besser siehst.
Klar, man redet ja auch von Lichtverschmutzung.
Genau.
Je weiter raus, desto weniger gibt es die. Ne?
Genau. Ja. Mhm. Und wenn du da eben aktiv auch draußen bist und danach guckst, hast du wirklich eine 90-prozentige Chance, die Lichter zu sehen. Denn die Aktivität ist wirklich sehr, also die ist eigentlich das Dreiviertel des Jahres, sind die Nordlichter aktiv, mal mehr, mal weniger. Aber da wir direkt unter diesem Ring liegen, sind wir jetzt nicht auf diese Zyklen angewiesen, sondern haben die eigentlich immer
schön,
immer da. Ist nur eine Frage, ob du sie siehst oder ja, eben nicht. Ne?
Ja, ach toll. In Fairbanks selber, ich überlege gerade so das Thema, du hast vorher das Thema Kulinarik genannt, es gibt gute Restaurants. Gibt es sonst noch was ich sozusagen, was Stadtleben angeht? Wie groß ist Fairbanks eigentlich ungefähr? Wie viele Einwohner?
32.000 Einwohner. Und im großen genau. Fairbanks 100.000, aber das fühlst du gar nicht. Also Fairbanks ist wirklich mehr so ein, es ist zwar die zweitgrößte Stadt Alaskas.
Also Juneau hat auch 32.000,
glaube ich. Ja, so ungefähr.
Und Anchorage ist ein Tank, bisschen größer, oder?
Na, Anchorage ist deutlich,
deutlich größer.
Ja, ja, Anchorage, in Anchorage wohnt ja die Hälfte aller Alaskaner.
Das wusste ich nicht.
Alaska insgesamt hat ja nur so 700, weiß ja. ich nicht, 60.000 Seelen. Ja. Und,
oh mein Gott,
und ja. davon die Hälfte ja. findest du in Anchorage. Mhm. Und dann nochmal 30.000 Fairbanks und in Juneau verteilt ja. und der Rest verkrümelt sich so in der großen, weiten Wildnis.
Und ich meine mich zu erinnern, Fairbanks hat auch deshalb nicht dieses typische amerikanische Stadtbild mit Wolkenkratzern, wie auch immer. Ich glaube, es ist alles relativ
flach. Nee, es hat noch, ja, es ja. hat noch so ein bisschen so ein Goldrausch-Charme ja. und ja, also...
Kleinere Strukturen, kleinere Gebäude, genau.
Wirklich wie Kleinstadt an.
Ja, mhm. ja, schön, klasse. Ich glaube, es gibt auch Märkte, oder?
Ja, es gibt, ja, gutes Stichwort. Ja. Unter der, wir sind ja auch in der Nähe vom Polarkreis. Mhm. Fairbanks liegt ja nur 320 Kilometer südlich vom Polarkreis. Und dadurch haben wir natürlich auch die Mitternachtssonne. Mhm. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum unsere Nordlichtsaison erst am 21. August losgeht, weil wir ab da erst wieder genügend Dunkelheit ja. haben und dann nimmt aber die Dunkelheit rapide zu, also pro Tag 7 Minuten tatsächlich.
Ja.
Wenn du eine Woche in Fairbanks bist, hast du schon mal 15 Minuten mehr Nacht Wahnsinn. Und ja. Dunkelheit.
Ja.
Ich finde das immer ganz faszinierend.
Ja, total.
Aber wo waren wir stehen geblieben? Bei den Märkten, genau.
Genau.
Und die Bauernmärkte haben wir eben auch deshalb, weil wir unter der Mitternachtssonne das Gemüse dazu gigantischen Größen auch heranwächst. Ne? Also gibt auch, also die Einheimischen machen auch so kleine Wettbewerbe untereinander, wer hat den größten
Kürbis,
also Kohlkopf oder sonst was im Garten.
Ja, ja.
Und das schmeckt auch unheimlich gut. Ne? Also durch die kühlen
ja.
Abendtemperaturen und dieses Sonnenlicht und so.
Und das ist mir jetzt völlig neu. Ja, interessant. Das finde ich ja spannend. Ja. Das
ist also, sie ist sehr zu empfehlen. Also wenn man in Alaska unterwegs ist, wirklich ja. auch nach den Bauernmärkten zu schauen. Ja. Wann die sind und da auch wirklich Gemüse zu kaufen. Oder jetzt als selbstgemachte Marmelade oder was auch immer. Also das floriert da wirklich.
Toll. Würde ich jetzt mal als Geheimtipp bezeichnen. Also das wusste ich nicht. Das ist so wieder man merkt, es ist gut, mit jemandem zu reden, die wirklich Ahnung hat und die schon nicht erst einmal da war. Also ich glaube, du bist jedes Jahr mindestens einmal.
Mindestens.
Ja. Also das heißt, wahrscheinlich bist du insgesamt schon bei der 50. Reise oder sowas.
Also, ja, also. Ja.
Ist dir die Ehrenbürgerschaft von Fairbanks schon angetragen worden?
Nee.
Vielleicht nutzen wir den Podcast mal dazu und schicken denen das Ergebnis und dann wird das dann administrell in die Wege geleitet. Wir haben vorhin ja kurz darüber geredet, wann es gibt Mitternachtssonne, es gibt den Beginn der Nordlichtsaison. Stellt sich für mich natürlich die Frage, das sind jetzt alles Sommererlebnisse. Wie sieht es im Winter aus? Also grundsätzlich, ich weiß noch in Alaska, eins fiel mir sofort auf, ich war nur zweimal im Sommer dort, an den Autos, die Autos haben vorne so ein seltsames Gerät, mit dem sie irgendwie ihren Kühler aufwärmen können, weil es auch recht frostig wird im Winter, stimmt das?
Ja.
Habt ihr das richtig verstanden? Ja, genau.
Ja, ja. Steckdosen.
Ja, so Art, genau. So. Mhm. Und wie kalt wird das im Winter?
Ja, das kommt drauf an, also wo du auch bist, ne? Also ich habe tatsächlich schon minus 50 Grad über dem Polarkreis, also weit über dem Polarkreis in der Arktis erlebt. Das ist richtig dolle kalt, ja. Dass ich sagen. Also ich habe da meine Kamera rausgeholt, habe die ganz schnell wieder weggepackt, weil es. Aber ich sag mal so, die Durchschnittswerte sind angenehme Wintertemperaturen, vor allen Dingen so im Monat März rum. Und da steht die Sonne auch schon wieder hoch am Horizont. Ist also ein traumhafter Reisemonat auf, um die Gegend im Winter zu erleben. Du hast noch die soliden Schneebedingungen,
ja.
Die Huskies laufen da noch fröhlich rum und
hast vielleicht auch ein bisschen Nordlicht, ne?
Das ist Nordlicht definitiv, also bis 21. Ja. April geht das und dann kommt aber die Sonne, ne? Steigt dann wieder steil auf durch die Nähe zum Polarkreis. Das finde ich eben auch so spannend, ne? Dass du da so nah an dem Rhythmus der Natur und der Lichtverhältnisse auch bist und das spürst du auch einfach immer. Energetisch ist das irgendwie was ganz Besonderes finden. Also für mich immer, wenn ich da oben bin. Und ja, Saisonzeiten, also Winter ist bei uns im Wesentlichen von Oktober bis März. Mhm. Der Herbst ist sehr kurz tatsächlich. Mhm. Also ein sehr schöner, eindrucksvoller Herbst von der Färbung her. Das ist dann auf einmal alles gelb. und oder rötliche Farben, vor allen Dingen auch so die Tundra-Gebiete. Die Bären sind sehr fotogen Ende August, Anfang September, weil die sind einfach satt gefuttert und sehen einfach auch gut aus da, ne? Gegen das rote Licht. Also ich fotografiere ja auch gerne und weißt du ja, und da kommen eben auch ganz schöne Fotos raus, wer sich da so ein bisschen für interessiert, auch für den Herbst.
Wollte ich gerade sagen, du fotografierst nicht nur gerne, sondern auch sehr gut. Also für die, die es nicht wissen, Elke Bosin hat auch ein eigenes Buch, ein eigenes Fairbanks-Buch mit Fotos ausstaffiert. Und es gibt Postkarten von dir, unter anderem von Nordlicht, die ich also wirklich auch sehr, sehr, sehr schön finde, die auch wirklich höchsten Ansprüchen genügen. Das muss man an der Stelle mal sagen. Gute Fotografin und tolle Motive, da kommt beides zusammen. Im Winter, was kann ich außer zum Beispiel den Nordlichter genießen, was kann ich im Winter unternehmen? Also angenommen, wir sind jetzt mal im März unterwegs, da sind schon die Temperaturen ein bisschen angenehmer, ich habe schon ein bisschen Sonne. Was kann ich unternehmen?
Ja, also du kannst Eisangeln noch gehen, mit Schlittenhunden unterwegs sein. Du kannst natürlich auch den Polarkreis überqueren. Du kannst auch auf der Abenteuerstraße, auf dem Dalton Highway unterwegs sein oder eben einen Ausflug, ne, eine Exkursion in die Arktis machen. Und es gibt auch das Eiskulpturenfestival in Fairbanks.
Wann ist das?
Das ist von Ende Februar, glaube ich, bis die Skulpturen dann einfach schmelzen.
Okay, also das würde ich im März also auch mitbekommen.
Also das würdest du im März definitiv noch mitbekommen. Und ist auch sehr eindrucksvoll, weil Fairbanks die Seen, die umliegenden Seen, sehr bekannt sind für das klare Eis, was sie produzieren. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum das Festival oder diese Championships, da der Wettbewerb in Fairbanks stattfindet.
Ach toll, schön. Und du hast eben gerade schon gesagt, Schlittenhundtour ist, glaube ich, ein Muss. Das muss man einfach mal gemacht haben. Und was ich da immer so schön finde, ist, dass viele fragen sich ja bestimmt, ach Mensch, so diese armen Schlittenhunde, die müssen da jetzt so einen Schlitten ziehen, das ist da nicht, muss uns halt anstrengend sein. Und ich hatte immer den Eindruck, die können davon gar nicht genug bekommen, beziehungsweise sobald die sehen, dass da jetzt die Besucher, die Gäste, die Mitfahrenden kommen, alle so, nimm mich. Also die sind jetzt total heiß drauf. Ja. So, die wollen sich bewegen, die wollen nicht da rumstehen in der Landschaft. Und dementsprechend gibt es immer ein ordentliches Gekläffe. Ne?
Ja.
Das ist, ja. Können wir ganz kurz mal reinhören? Das waren die Schlittenhunde. Und wie muss man sowas vorher buchen oder wie ist es damit? Kann man da einfach zu einem Anbieter hin oder?
Na, ich würde schon empfehlen, dann auch vorher zu buchen. Ne? Also es gibt ja auch Übernachtungstouren, die muss also definitiv vorher buchen.
Okay, da würde ich dann irgendwo wo übernachten?
Ja, das kommt darauf an. Es gibt Touren, wo du im traditionellen Rothaus übernachtest, zum Beispiel.
Ja.
Und aber beliebt sind schon so diese. Mal so eine Erfahrung, ne?
Ja.
Also du kannst auch so eine Art Mushing School machen. Also Mushing ist einfach der Vorgang des Schlittenhundefahrens, wo du dann auch unterwiesen wirst, wie du den Hund da anleinst und so. Und da erlebst du natürlich diese ganze Aufregung der Hunde und wie begeistert die sind. Und zu Schlittenhunden noch vielleicht ein Tipp für Sommergäste, sehr sehenswert ist der Hundezwinger im Denali-Nationalpark von den Park Rangern, weil die Schlittenhunde da tatsächlich den Park patrouillieren.
Ach, okay, ja. Schön. Ja, das wusste ich auch nicht. Das ist toll. Ja, also ich glaube, das gehört absolut dazu. Ne? Also Schlittenhund-Tour zu machen, das muss man einfach mal miterlebt haben. Also es ist einfach toll, gerade wenn man durch die Landschaft da gezogen wird von diesen Hunden. Das ist einfach großartig. Ja. Da sind wir schon so ein bisschen fast bei praktischen Tipps. Einige haben wir schon einfließen lassen. Wie sind wir in Alaska unterwegs beispielsweise? Aber vielleicht fangen wir mal damit an, wie kommen wir am besten hin? Wie lang ist der Flug nach Alaska? Wohin fliegt man? Fliegt man direkt nach Fairbanks? Wie macht man das am besten?
Also die beste Anbindung aus Deutschland raus ist tatsächlich mit Condor ab Frankfurt. Mhm. Und die Flüge... Es gibt Non-Stop-Flüge nach Anchorage und du kannst aber mit Condor jeden Tag der Woche auch nach Fairbanks fliegen, beziehungsweise nicht mit Condor direkt, sondern Condor arbeitet mit der Alaska Airlines zusammen. Das ist die regionale Airline vor Ort in Alaska Und da kannst du entweder Fairbanks über Seattle oder Anchorage erreichen.
Ah ja, gut, super. Das ist schon mal
also täglich möglich.
Täglich erreichbar. Und wie lange braucht man so, wenn man...
Also wenn du nachmittags gehen die Flüge um 15 Uhr, kurz nach 15 Uhr raus in Frankfurt und du bist dann pünktlich zum Abendessen in Fairbanks.
Ach ja, toll, genau.
Muss natürlich wissen, dass 10 Stunden Zeitunterschied noch dazwischen ist.
Ganz wichtig, ja.
Aber trotzdem ist ein sehr, sehr schöner Flug im Übrigen. Du fliegst also die Nordroute und kommst dann über den Arktischen Ozean, also aus dem Norden her kommt... nach Alaska rein.
Toll, ich glaube,
bin da immer
wie so. Grönland geht es, glaube ich, rüber, ne?
Das ist
natürlich toll.
Sehr, sehr sehenswert.
Wenn man was sieht, dann am Fenster sitzt, das ist wirklich ein schöner Flug dann, ja.
Und es lohnt sich tatsächlich auch, kurz vorm Landeanflug vor Anchorage aus dem Fenster zu schauen, weil Condor fliegt natürlich auch am Denali vorbei.
Ja.
Und da empfiehlt sie sich, auf der rechten Seite zu drücken. Ja.
Okay, also auf jeden Fall, wenn man den Sitzplatz wählt, auf die rechte Seite, möglichst auf der rechten Seite einzuwählen. Das hat jetzt sonst keiner gehört, hoffentlich. Das ist ein Geheimtipp. Ja, gut, ich bin also dann in Fairbanks. Wie lange würdest du raten, sollte man, ich glaube, 2 Wochen sollte man schon machen, ne?
Und weniger ist auch manchmal mehr, ne? Also Alaska ist ja wirklich auch so vielfältig und so riesig. Also 2 bis 3 Wochen würde ich, wenn man kann, also eher 3 Wochen tatsächlich würde ich empfehlen.
Hm. Weil man ja eben nicht nur in Fairbanks verbleibt, sondern weil Ausflüge in die Arktis, zum Denali und so weiter.
Weil ich würde mal empfehlen, für Zentral- und Arktis-Alaska würde ich, also inklusive Denali und so weiter, würde ich tatsächlich so eine gute Woche einplanen. Und das kann man aber wunderbar verbinden mit Anchorage und anderen Regionen Südzentral-Alaska, wo eben auch die Gletscher sind und die großen Meeressäuger und so weiter. Also Alaska ist sehr vielfältig, aber das Schöne an Fairbanks ist, dass es eben infrastrukturell sehr gut angebunden ist durch den internationalen Flughafen eben und durch das Straßennetz. Fairbanks ist auch der nördlichste Punkt der Alaska Railroad. Mhm. Also für Zugfahrliebhaber, Zugliebhaber, ein absoluter Highlight.
Mit auch. Der kann ich unter anderem dann zum Denali, glaube ich.
Ja, der kannst du zum Denali fahren oder eben auch weiter bis Anchorage, dauert 12 Stunden. Mhm. Aber ich würde nicht empfehlen, das in einem Ritt zu machen, sondern man kann auch einfach sich beraten lassen und auch einfach mit dem Zug fahren, ein Stück weit durch Alaska.
Schön. Toll. Und ansonsten eben, haben wir vorher schon mehrmals erwähnt, mit dem Mietwagen oder mit dem Camper. Was ist zu empfehlen? Eher Mietwagen oder Camper? Oder ist das eher typabhängig?
Das ist auf jeden Fall typabhängig. Es ist beides. Es sind sehr beliebte Arten, unterwegs zu sein in Alaska. Mit dem Camper bist du natürlich ein bisschen flexibler. Wenn du einen Mietwagen nimmst, dann unbedingt sollten die Unterkünfte vorgebucht sein.
Ja, das ist schon wichtig.
Das ist auf jeden Fall ein Muss.
Und ich glaube, man darf nicht von deutschen Verhältnissen ausgehen, wir fahren jetzt mal mit 130 auf der Autobahn oder noch schneller, sondern man sollte sich Zeit lassen. Das ist, glaube ich, schon wichtig, oder?
Ja, also deswegen meinte ich auch, weniger ist mehr. Also auf jeden Fall nicht nur jetzt wegen der Geschwindigkeit oder auch den gegebenenfalls den Bauarbeiten, die auch im Sommer natürlich auch mit auf den Straßen passieren, weil im Winter verbietet sich das einfach, Straßenbauarbeiten durchzuführen. Und man braucht eben auch die Zeit, um die Landschaft zu genießen und auch anzuhalten und Fotos zu machen oder einfach nur durchzuatmen. Und
genau. Ja, ach, schön, toll. Wenn du dich mal so zurücklehnst und sagst, bist jetzt über 20 Jahre regelmäßig in Fairbanks, vertrittst Fairbanks in Deutschland. Du hast dort während des Studiums, hast du in Juneau, der Hauptstadt, gelebt. Was bedeutet Alaska für dich? Was hat es dich gelehrt? Was würdest du sagen?
Demut.
Ja.
Demut ist wirklich das Schlüsselwort für mich, weil, und das wünsche ich auch jedem Alaska-Reisenden, man spürt einfach, wie klein wir Menschen sind, so klein mit Hut gegenüber diesen Naturgewalten. Und es fordert einfach Respekt vor der Natur und ich finde es eine sehr wertvolle Lektion.
Ja, schön. Ich kann es ein wenig nachvollziehen, gerade zurückgekehrt aus Alaska und einen Gletscher aus nächster Nähe Kalben sehen. Und ja, das ist eine andere Region von Alaska, aber auch da, da denkt man einfach, wie klein man doch als Mensch ist und was, und wie auch wie kurz das Menschenleben ist in Relation zu dem, was diese natürlichen Prozesse, die teilweise ja seit Jahrmillionen da vor sich gehen.
Das ja, und ich meine, du warst ja gerade in Südostalaska am Mendenhall Glacier, da kannst du zugucken, wie das Eis auch zurückgeht, bedauerlicherweise. Ja. Also ich habe, also ich war letztes Jahr in Juneau und dann, du siehst einfach drastische Unterschiede und das zeigt aber eben auch, wie stark sich die Natur verändert. Ja. Und auch im, in der Arktis ist das sehr, sehr sichtbar. Ne? Also du siehst da schon Veränderungen der Vegetation. Und auch deshalb ist einem sehr viel mehr bewusst, wie wir uns hier auch auf dem Planeten bewegen sollten und mit sehr viel Feingefühl.
Ja, ja.
Und das ist eben was, was man in Alaska gut lernen kann und sehr, sehr anschaulich,
denke ich auch. Also ein paar nachdenkliche Töne jetzt nochmal am Ende unseres heutigen Podcasts zu Fairbanks. Ich finde das sehr schön, wenn man, wenn einem eine Destination dann doch so viel auch für sich persönlich mitgibt, bringt, also mehr, außer vielen schönen Erlebnissen, sondern auch etwas, was, es macht etwas mit einem. Und das ist, glaube ich, in einer so relativ extrem von der Natur, vom Klima, extremen Destination natürlich was anderes als in unseren europäischen Breiten, wo doch alles etwas ein bisschen durchschnittlicher ist und ein bisschen gemäßigter ist. Und du hast zum Abschluss, hast du uns noch was ganz Spezielles mitgebracht. Und vielleicht magst du dazu mal kurz was erzählen.
Ja, ich hatte ja vorhin mal kurz erwähnt, wie kreativ auch die Leute sind. Und ich habe einen ganz lieben Kollegen. Es ist der Tourismusdirektor selber von Explore Fairbanks, also dem Fremdenverkehrsamt der Stadt, den ich gebeten habe, für diesen Podcast den Alaska State Flag Song für uns zu singen.
Ja.
Und das hat er gemacht.
Und das wollen wir jetzt doch mal uns anhören.
Eight stars of gold on a field of blue, Alaska's flag, may it mean to you. The blue of the sea, the evening sky, the mountain lakes and the flowers nearby. The gold of the early sourdough's dreams, the precious gold of the hills and streams, the brilliant stars in the northern sky, the Bear, the Dipper, and shining high, the great North Star with its steady light, o'er land and sea, a beacon bright. Alaska's flag to Alaskans dear, the simple flag of a last frontier.
Ja, das war Bill Wright, der Tourismusdirektor von Fairbanks. Also sowas, ich sage ganz offen, wir haben jetzt schon ziemlich viele Podcasts aufgenommen, es sind um die 30, glaube ich. Aber dass der Tourismusdirektor den State Flag Song oder überhaupt ein Lied singt, das hatten wir noch nicht und das finde ich toll, das finde ich kreativ und das ich finde, es spiegelt auch diese Warmherzigkeit wieder im Miteinander. Also das kommt toll rüber.
Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz sagen, wie die Flagge aussieht. Also,
ja, beschreib's doch bitte nochmal.
Die ist wirklich eindrucksvoll, sehr schlicht. Das ist einfach auf dunkelblauem Hintergrund der große Wagen und der Polarstern.
Ja.
Und wer dazu mehr erfahren möchte, es gibt tatsächlich auch ein Kinderbuch, How Alaska Got Its Flag. Und dieses Design stammt von einem 13-jährigen Schulkind aus Alaska.
Toll.
Aber das können wir ja mal offen lassen.
Also auch die 13-Jährigen sind offenbar schon in Alaska schon sehr kreativ, immer schon gewesen. Toll.
Ja.
Ach Elke, das war ein wirklich ein toller Podcast, ein tolles Gespräch zu Fairbanks. Also ich glaube, wer da jetzt nicht Lust bekommen hat, bald vielleicht im nächsten Sommer schon die Reise anzutreten oder vielleicht sogar im Winter, je nachdem, der selbst schuld. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese kurze, aber doch sehr eindrückliche Reise nach Fairbanks, nach Alaska. Und ich hoffe, wir haben viele davon überzeugt, bald mal in deiner zweiten Heimat, so darf man es, glaube ich, sagen, einzukehren.
Ja.
Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser heutiger Podcast Meine Reise USA mit Elke Brosin zu Fairbanks, Alaska. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Tschüss.